eines der einschneidendsten Ereignisse in den letzten 30 Jahren, in denen ich hier in China lebe, eine Weltmarke wie Porsche im Grunde verglüht. Es kommt sogar noch schlimmer, als ich in dem Buch befürchtet habe. In VW-Werken chinesische Autos gebaut werden. Das wird ja gerade schon diskutiert. Das Wow-Moment ist tatsächlich nochmal bei den Robotaxis. Dann hätten wir eine Weltwirtschaftskrise, die wahrscheinlich weder der Staatspräsident Xi Jinping noch der US-Präsident Donald Trump politisch überleben würden. Donald Trump ja im Grunde gezähmt worden ist von den Chinesen, großen Schub im Bereich der humanoiden Roboter gegeben hat. Das kommt mit voller Wucht.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er gilt in Deutschland als der China-Experte schlechthin. Er lebt seit mehr als 30 Jahren im Reich der Mitte, hat spannende Bestseller geschrieben. Frank Sieren, herzlich willkommen zurück.
Ja, freut mich.
Frank, sehr schön, dass du da bist und das Timing könnte kaum besser sein. Wow, wir haben wirklich einige Themen zu besprechen. Trump war erst in China, wir haben natürlich Hormuz und generell auch KI und viele positive Entwicklungen. Also das Timing könnte kaum besser sein. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und deine Insights aus China vor Ort zu bekommen. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mir und euch einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Frank, ich würde gerne mal positiv einsteigen bei vielen anstrengende Nachrichten.
Da bin ich aber gespannt.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, beim letzten Mal, als du beschrieben hast, hier mit den Robotaxis, wie du da eingestiegen bist, wie man jetzt schon ja die Zukunft erleben kann in China. Hattest du zuletzt wieder so einen Wow-Moment, wo du gesagt hast, wow, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt hier schon passiert?
Naja, also das Wow-Moment ist tatsächlich nochmal bei den Robotaxis, weil die Geschwindigkeit, mit der sich die Software und die Hardware verbessert, die ist schon wirklich atemberaubend. Ich bin neulich mit einem Maestro gefahren. Das ist sozusagen der neue chinesische Bentley, eine Gemeinschaftsproduktion von Huawei und von YAC. Das ist JAC, das ist der Joint Venture Partner von VW, der neue. Und mit diesem Riesenschiff bin ich dann einfach mal in die Altstadt gefahren, 400 Jahre alte enge Gassen. Und habe gesagt, so, jetzt geht's hier durch und der Wagen fährt durch. Links 5 Zentimeter, rechts 5 Zentimeter. Also das ist schon erstaunlich. Das ist eine Software, die es inzwischen in 1,4 Millionen Fahrzeugen gibt, die eben in ganz China herumfahren ohne Einschränkungen und die halt jede Sekunde Daten sammeln und diese Daten untereinander austauschen. Also da ist jetzt schon mal mein Eindruck, das wird sehr, sehr schwierig in diesem Bereich des autonomen Fahrens für die deutschen Hersteller nochmal auf Augenhöhe zu kommen. Und das erste Quartal in diesem Jahr hat ja gezeigt, mit 1,6% Marktanteil bei den E-Autos in China, also deutsche E-Autos in China haben einen Marktanteil von 1,6%, dass die Lage nicht toll aussieht. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, der Autoschock, das ist im vergangenen Herbst rausgekommen und das beschreibt die Strukturen schon. Nur inzwischen würde ich fast sagen, es kommt sogar noch schlimmer, als ich in dem Buch befürchtet habe.
Eine ganz kurze Nachfrage zu den deutschen Autobauern, da sprechen wir gleich detailliert natürlich drüber. Was haben sie denn falsch gemacht? Also du hast ja schon lange gewarnt, also jetzt nicht nur im letzten Herbst, nicht vor 1-2 Jahren, sondern wirklich schon vor vielen, vielen Jahren, dass es so kommen könnte. Jetzt sagen ja viele zu Recht, ja, die haben viel zu spät auf die E-Autos gesetzt. Also haben sie zu spät drauf gesetzt oder kann man einfach auf gut Deutsch nicht mehr mithalten? Also hätte es auch nichts gebracht, wenn man früher auf die E-Autos gesetzt hätte?
Doch, es hätte auf jeden Fall was gebracht, wenn man diese neuen chinesischen Wettbewerber ernst genommen hätte. Aber wir haben eben zu lange gesagt, der Chinese ist nicht innovativ, der kann nur das nachbauen, was wir erfinden. Und in dem Windschatten dieser falschen Annahme haben sich die Chinesen sehr wohl gefühlt und sind eben dann doch innovativ geworden. Und wenn man mal die Geschichte Chinas ansieht mit ihren 22 Jahrhunderten, dann ist ja die meiste Zeit es so gewesen, dass sie eine sehr innovative Weltmacht waren. Also da haben wir uns im Grunde die Welt ein bisschen schön geredet in dem Maße, dass wir dann gedacht haben, wir müssen uns nicht anstrengen und wir werden für immer die Innovationsrichtung und die Innovationsgeschwindigkeit in der Automobilität bestimmen. Und dann war es halt, als wir aufgewacht sind, vor allem nach Covid, war es halt dann schon zu spät. Und das gilt nicht nur fürs autonome Fahren, das gilt für die Batterietechnologie und das gilt natürlich auch für die digitale Vernetzung der Autos.
Das schauen wir uns gleich genauer an. Wir haben ja auch noch andere Kandidaten. Es ist ja ganz faszinierend und auch beängstigend für die deutsche Wirtschaft, was gerade passiert. Ich sage nur BASF und Co., was da gerade abgeht, das muss man sich mal klar machen. Kommen wir vielleicht zu dem, was den Leuten gerade richtig auf den Nägeln brennt. Wie sieht's denn mit Hormuz und der Ölkrise aus? Also wie gebannt schaut man in China drauf? Denn China ist ja durchaus auch abhängig, aber das ist ja komplex. Also wie schlimm ist die Lage? Wie nervös ist man in China?
Naja, die Lage, muss man erstmal sagen, ist für China nicht so schlimm, wie man zunächst angenommen hat. Das liegt daran, dass sie auch andere Bezugsquellen haben. Das liegt auch daran, dass sie hohe Reserven haben. Also jetzt zahlt es sich halt aus, dass sie sich nicht mit den Russen zerstritten haben um den Ukraine-Krieg, sondern dass da weiter Öl und Gas kommt. Aber sie haben auch alternative Korridore aufgebaut. Schon im vergangenen Jahr
zum Beispiel,
haben sie angefangen, eine Zugverbindung zwischen Iran und China durch Zentralasien, die ist im vergangenen Jahr schon eröffnet worden. Da sind schon die ersten Züge gefahren. Und über diesen Weg kann man natürlich jetzt auch Öl und Gas transportieren. Natürlich nicht so viel wie auf Schiffen, aber durchaus deutlich schneller. Das ist sozusagen der Plan B. Und dann hat man auch schon den Plan C. Man hat im Rahmen der One Belt, One Road Initiative, also der neuen Seidenstraße, hat man schon vor über 10 Jahren einen Hafen übernommen in Pakistan und hat den zu einem Tiefseehafen ausgebaut. Der liegt 60 Kilometer weg von der iranischen Grenze. Gwadar heißt der Hafen. Und von da aus ist sozusagen der Plan, einen Infrastrukturkorridor mit Eisenbahnen, mit Pipelines diagonal durch Pakistan zu bauen. Und dann kommt man genau an einem kleinen Stück raus, am Ende des Karakorum Highway, wo China und Pakistan eine gemeinsame Grenze haben. Das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt, aber jetzt gab es da einen riesigen Schritt in die richtige Richtung, nämlich die Asian Development Bank. Die hat sich entschieden, dieses Projekt mitzufinanzieren und man fängt jetzt an am ersten Teilstück einer neuen Eisenbahnverbindung. Und das ist insofern politisch interessant, als dass die Japaner und vor allem die Amerikaner eigentlich die Mehrheit haben in dieser Bank, was die Stimmrechte betrifft. Die haben jeweils 15%, während die Chinesen und die Inder nur jeweils 6% haben. Also da sieht man eben, die denken voraus und sind deswegen jetzt nicht ganz so unter Druck. Zudem haben sie ja enge Beziehungen zu den Iranern und da gibt es eben auch die Chance, dass dann, das hat es ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder gegeben, dass Schiffe aus China oder die nach China liefern, dann doch durchgelassen werden. Mhm. Und insofern können die Chinesen, sagen wir es mal vorsichtig, länger abwarten, als wir das in Europa glauben.
Also kein Grund zur Panik bezüglich der Ölkrise oder der Straße von Hormuz?
Naja, das ist wieder zu viel gesagt, weil die Ölkrise natürlich globale Folgen hat. Also es geht ja nicht nur um die unmittelbare Versorgung. Es geht ja nicht nur um die unmittelbare Versorgung der Chinesen mit Öl und Gas, sondern es geht ja auch darum, wie geht's der Weltwirtschaft? Es geht darum, wie gut versorgt sind die Nachbarländer? Da hat es ja,
also in Asien gibt's ein ASEAN-Meeting gegeben. Da gibt's ja große Probleme.
Da hat es ja ein ASEAN-Meeting gegeben. Philippinen haben große Probleme, andere Länder auch. Und da hat man eben beschlossen, jetzt gemeinsam Reserven aufzubauen und ein gemeinsames Stromnetz aufzubauen. Wahrscheinlich wird das dann von den Chinesen umgesetzt, weil die meiste Erfahrung, das beste Know-how haben, wenn es darum geht, Strom möglichst verlustarm und KI-gesteuert über lange Strecken zu transportieren. Also da führt der Druck der Amerikaner im Grunde nicht dazu, dass Asien jetzt auseinanderfällt und sich zerfleischt, sondern der Druck führt im Gegenteil dazu, dass Asien, und man kann sogar sagen, der gesamte globale Süden enger zusammenrücken, sich mehr koordinieren und noch mehr als früher sagen, wir müssen gegen diese Zumutung der Amerikaner gewappnet sein. Das ist der eine Trend des amerikanischen Drucks. Der andere Trend ist im Westen. Da sieht man leider eher so Zerfallserscheinungen. Also da sieht man doch sehr deutlich, dass die Amerikaner und die Europäer auseinanderdriften, dass man sich innerhalb der USA streitet und wiederum innerhalb Europas im Grunde doch immer weniger an Einheit zu sehen ist. Und das sind diese großen Trends, mit denen wir, die wir derzeit beobachten, also ein Erhöhen des Drucks durch die Amerikaner, die die alte Weltordnung im Grunde wiederherstellen wollen, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte. Und dieser Druck führt dazu, dass sich die Mehrheit der Welt, der globale Süden, im Grunde zusammenrauft, noch mehr zusammenrauft als vorher, während der Westen auseinanderdriftet.
Jetzt ist es ja komplex, du hast es gerade schön beschrieben, und wir fragen uns ja alle, ja, warum beenden die das Ding nicht? Trump kann ja den Krieg gar nicht brauchen. Er redet ja auch schon seit Wochen, dass der Krieg ja eigentlich praktisch schon vorbei ist. Eine richtige Lösung gibt's nach wie vor nicht. Jetzt ist aber auch Teil der Wahrheit, die amerikanischen Unternehmen produzieren natürlich so viel Öl wie noch nie, können es zu einem guten Preis verkaufen. Die Chinesen haben jetzt selber offensichtlich nicht die größten Probleme, gewinnen Einfluss, und die Amerikaner schießen sich ja ins eigene Knie. Böse Zungen sagen ja in China, ja, habe ich recherchiert, Trump macht eigentlich ja die USA so unbeliebt, wie es die kommunistische Propaganda niemals hinbekommen würde. Also das ist ja so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite will man den Krieg beenden, auf der anderen Seite schaut man vielleicht auch, wo kann ich noch ein bisschen was für mich rausholen. Wie glaubst du denn, wie das weitergeht, beziehungsweise wie das ausgeht? Weil eigentlich müssten die das Ding ja beenden können.
Die Chinesen
können,
haben ja, die Chinesen, also die chinesische Regierung hat ja jetzt auch bei diesem Gipfel, wo man schon sagen kann, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte ist der Xi Jinping auf Augenhöhe mit einem amerikanischen Präsidenten aufgetreten. Also da sieht man schon sozusagen, wie sich das dreht. Das war vorher nicht so. Und die Chinesen haben jetzt im Grunde, die chinesische Führung hat so ihre Rolle gefunden. Und zwar ist das die Rolle desjenigen, der ordnet und beobachtet, aber nicht desjenigen, der eingreift. Weil sie eben sehen, sowohl im Ukraine-Krieg als auch im Iran-Krieg machen die jeweiligen Länder ihre Fehler selber. Also im Ukraine-Krieg ist das Russland, im Iran-Krieg ist das die USA. Das heißt, sie beschränken sich darauf zu sagen, das ist nicht unser Krieg. Ja, das ist euer Krieg. Und es gibt keinen zwingenden Grund, da jetzt einzugreifen. Das ist sozusagen die Grundhaltung. Und was sich dann ändern könnte, ist, dass einer der beiden Kriegsherren, sage ich mal, also entweder Wladimir Putin oder Donald Trump, die Chinesen dann um Hilfe bittet. Was sicherlich beim Treffen zwischen Trump und Xi schon passiert ist. Bei Putin und Xi bin ich mir dann nicht so sicher. Aber da ist ja so, dass die Abhängigkeit Russlands von China jeden Tag wächst. Also die Chinesen haben im Grunde Putin so eng umarmt, dass er fast keine Luft mehr kriegt. Insofern ist sein Spielraum immer geringer. Also was sich jetzt ändern könnte, wäre, wenn die Chinesen um Hilfe gebeten werden. Und dann werden sie natürlich Forderungen stellen und sagen, wir können da gerne helfen, aber dann muss erstens, zweitens, drittens passieren. Und mein Eindruck des jüngsten Gipfels, der ja dadurch geprägt war, dass Donald Trump ja im Grunde gezähmt worden ist von den Chinesen, der deutet schon darauf hin, dass die Entwicklung in diese Richtung geht.
War es jetzt eine wirkliche Entspannung? Also die Schlagzeilen sahen ja erstmal gut aus. Ja, man will die Zölle ein bisschen runterverhandeln. Es gibt Deals für Boeing und Co. also das hat ja, ja erstmal ganz gut gewirkt, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, Taiwan gibt es natürlich auch gleich noch eine Frage dazu. Wie gut war das denn jetzt wirklich? Oder war es eher schon eine professionelle Show?
Naja, für die Weltwirtschaft war das jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Also man ist ja von Konfrontation oder eigentlich muss man sagen, die Amerikaner, der amerikanische Präsident ist ja von Konfrontation auf Kooperation umgeschwenkt. Jetzt kann man immer sagen, wie nachhaltig ist das bei einem Donald Trump? Aber die Wirtschaftsdelegation, die er dabei hatte, die hat schon davon gezeugt, dass das ein Einlenken ist, dass man eher zusammenarbeiten will. Da würde ich jetzt noch nicht von der Entspannung sprechen, aber schon mal von einem deutlich sichtbaren guten Zeichen. Und jetzt muss man halt sehen, was die beiden Länder daraus machen. Das ist natürlich nochmal ein zweiter Punkt. Aber erstmal ist der Konfrontationsdruck, ist glaube ich, draußen.
Jetzt gab es natürlich eine Sache oder ein Thema, das wurde ja auch durchaus kritisch beäugt. Also Xi hat Trump beim Thema Taiwan ja schon relativ deutlich für seine Verhältnisse gewarnt oder die Position klargemacht. Trump erwägt ja jetzt sogar, dass die USA sich sozusagen zurückziehen, weniger oder keine Waffen mehr an Taiwan liefern. Da gibt es jetzt viele Spekulationen. Also manche sagen ja sogar, okay, die Amerikaner ziehen sich da vielleicht sogar komplett raus oder deutlich raus. Also ist das Taiwan-Risiko deutlich gestiegen und opfert Trump, wie manche das zugespitzt sagen, ja, für ein paar Deals Nein. Taiwan? Wie schätzt du das ein?
Nein, das ist also viel zu einfach. Erstmal wurde die Warnung in den westlichen Medien eigentlich eher überbetont. Die Warnung der Chinesen, das war eigentlich nichts Neues. Und wenn man sich die zusammenfassende Darstellung der chinesischen Seite durchliest, dann kommt zum Beispiel Taiwan erst an Punkt 6. Das heißt, Sie haben zwar schon gesagt, es ist das wichtigste Problem oder das wichtigste Thema, aber wenn man sieht, es kommt auf Punkt 6, dann kann man im Grunde davon ausgehen, dass Sie derzeit mit dem Machtverhältnissen leben können, mit dem Status quo leben können. Ob sich jetzt Trump militärisch weniger oder mehr engagiert in Taiwan, das ist tatsächlich noch nicht abzusehen. Aber es ist doch bei den Gesprächen deutlich geworden, dass weder die Chinesen noch die Amerikaner jetzt eine unmittelbare Absicht haben, sich in einen militärischen Konflikt, von wem auch immer begonnen, um Taiwan hineinziehen zu lassen. Also es war eher das Gegenteil. Auch da stehen die Zeichen eher auf Entspannung. Der ganz wichtige Punkt ist, dass die Amerikaner weiterhin und deutlich anerkannt haben, dass es nur ein China gibt und dass sie am Status quo derzeit nichts ändern wollen. Und wie gesagt, damit kann China leben. Man muss ja auch sehen, selbst wenn sich die USA stärker als bisher angenommen militärisch zurückziehen würde, wäre es immer noch schwierig für die Volksbefreiungsarmee die Insel Taiwan einzunehmen. Das ist relativ kompliziert, vor allem, wenn man Taiwan einnehmen will, ohne dass die Industrie dort zerstört wird. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dafür, dass die chinesische Führung zögert, weil die, wir wissen, die meisten Chips der Welt werden auf Taiwan hergestellt. Das heißt, wenn die wegfallen würden, weil die Produktionsanlagen zerstört oder beschädigt sind, dann hätten wir eine Weltwirtschaftskrise, die wahrscheinlich weder der Staatspräsident Xi Jinping noch der US-Präsident Donald Trump politisch überleben würden. Und da die Chinesen ja nicht mit dem Rücken zur Wand stehen, im Gegenteil, es läuft ja gerade gut, sie kommen gerade geopolitisch immer mehr in die Vorderhand, der Handel wird ausgeweitet, trotz der Zumutung von Donald Trump im vergangenen Jahr ein Plus von 7%. Es ist ihnen gelungen, den einbrechenden Handel mit den USA zu kompensieren, mit mehr Handel im globalen Süden. All das würde man ja aufs Spiel setzen. Und dafür sind meiner Einschätzung nach die Chinesen zu pragmatisch, als dass sie das derzeit riskieren würden. Deswegen gehe ich davon aus, nach dem Gipfel zwischen Xi und Trump, dass erst einmal alles so bleiben wird, wie es ist.
Frank, du hast die chinesische Wirtschaft gerade schon angesprochen. Es läuft gut. Ich würde mal sagen, ja, es läuft besser. Man blickt auf China immer so teils fasziniert, teilweise so ein bisschen frustriert. Konsum, Immobilien, da wissen wir ja, das kommt nicht so richtig in Schwung. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt bei KI, Robotik und auch beim Thema autonomes Fahren, Autos schon den Eindruck, wow, da ist das Tempo brutal. Also es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Wie läuft es denn jetzt so im Alltag in China? Also driftet das auch so ein bisschen auseinander, wie wir es in den USA kennen? So auf der einen Seite Probleme im Alltag, auf der anderen Seite Tech und Co. Geht durch die Decke oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, man kann schon sagen, dass es eine Umbauphase ist von, sagen wir mal, Wachstum um jeden Preis zu nachhaltigem Wachstum. Da spreche ich weniger über Umweltpolitik, sondern mehr über höhere Effizienz, höhere Produktivität, also dass man mal alles durchforstet nach dieser Phase von 30, 40 Jahren von Wachstum um jeden Preis und mal guckt, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht, wo kann man das verbessern. Und in einer solchen Phase, das ist ja auch ein bisschen so wie bei einer Pizzeria, wenn ich die Pizzeria umbaue, dann habe ich wahrscheinlich später mehr Geschäft, aber in der Phase des Umbaus ist das, ist der Betrieb, der Alltagsbetrieb halt nur eingeschränkt möglich. Und so muss man sich das bei China vorstellen im Moment. Das heißt, es gibt einen großen Umbau und in der Phase des Umbaus ist, ich sage mal, das Verhältnis Ausgabeneinnahmen etwas ungünstiger. Aber ich würde sagen, dass das eben eher ein vorübergehendes Phänomen ist und dass die Probleme im Real Estate, also bei den Immobilien und die Probleme bei der Jugendarbeitslosigkeit natürlich durch diesen oder wahrscheinlich durch diesen doch großen Innovationsschub, an dessen Anfang die Chinesen jetzt stehen, wieder wettgemacht wird. Was sicherlich passieren wird, dass dort werden und andere Neues entstehen. Auch das ist eine Übergangsphase, die ist in der Regel immer holprig. Die läuft nicht rund. Aber das sind eben keine strukturellen Probleme, wie wir sie zum Beispiel in Europa haben, wo man sagt, da, man findet da eigentlich keinen Ausweg, man hat keinen Plan. Es verkantet sich immer mehr. Mhm. Das würde ich in China und auch in Asien nicht so sehen und deswegen ist die Stimmung bei allen Problemen und bei einer durchaus oder einem durchaus desillusionierten Teil der chinesischen Jugend, die halt jetzt keinen Job kriegen, generell gesehen eher positiver als im Westen.
Man hat ja den Eindruck, man hat den Schuss schon einigermaßen gehört. Vor ein paar Jahren ist ja schon viel Vertrauen verloren gegangen, brauchen wir jetzt nicht mehr aufzählen, die CEOs oder Leute, die verschwunden sind und es wurde ja viel Kapital abgezogen. Jetzt hat man ja schon viel gemacht, also es gibt nicht mehr diese Negativschlagzeilen, es gibt ja auch viel Corporate Governance Sachen, das ist ja Wahnsinn, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, aber man versucht ja schon, ja, für Investoren attraktiver, berechenbarer zu werden. Hast du da den Eindruck, dass da schon einiges passiert, was viele draußen gar nicht mitbekommen?
Naja, diese Umbrüche und Einbrüche zum Beispiel im Immobilienmarkt, das ist ja auch nicht einfach ein Kollaps gewesen, sondern das war ja ein von der Regierung im Grunde initiierter Umbau, der aber erstmal dazu geführt hat, dass die Menschen das Vertrauen in die Immobilien verloren haben. Warum haben sie das Vertrauen verloren? Weil die Regierung einen Riesenfehler gemacht hat, die chinesische Regierung. Sie hat nämlich im Grunde Immobilien als einzige Assetklasse für die Vermögen und die Alterssicherung der Chinesen sozusagen zur Verfügung gestellt. Der Immobilienmarkt war bis vor kurzem im Grunde mehr Pferdewetten als Börse. Und da hat man jetzt gesehen, das geht so nicht. Man muss mehrere Assetklassen haben, also Pensionsfonds, Immobilien, Aktien und so weiter und so fort und ist jetzt dabei, im Grunde den Aktienmarkt zu professionalisieren. Auch das ist nichts, was über Nacht passiert, ist klar. Die Menschen, die Investoren müssen erstmal Vertrauen gewinnen und diese Investoren sind inzwischen durchaus selbstbewusst, haben natürlich ein bisschen das Problem, dass sie von einem hohen Erwartungsniveau kommen. In den vergangenen 25, 30 Jahren sind die Immobilien um über 7% pro Jahr gestiegen. Das geht natürlich nicht immer so weiter. Da muss man auch mal sagen und Tacheles reden und sagen, liebe Leute, da müsst ihr euch an andere Niveaus gewöhnen. Aber wieder, sie haben einen Plan. Sie probieren was aus. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, vor allem zu Europa. Auch bei dem zweiten wichtigen Thema, nämlich der Schrumpfung der Bevölkerung, der Überalterung der Bevölkerung. Der Geburtenstand ist im Moment der Stand von ungefähr 1734. Das heißt, die Geburten in China gehen dramatisch zurück. Und die chinesische Regierung muss nun dringend schauen, wie sie dieses Problem gelöst kriegt, wie sie im Grunde es hinbekommt, dass die Renten dieser 1,4 Milliarden Menschen bezahlt werden, dass es eine Gesundheitsversorgung gibt, weil die Rentenniveaus steigen natürlich auch in China. Die Gesundheitsversorgung wird immer besser. Und da hat man im Grunde sich zwei Wege ausgedacht. Man hat einen klassischen Weg und man hat einen verwegenen Weg sozusagen. Der klassische Weg ist, dass China einfach ein Einwanderungsland wird. Das heißt, bisher lässt man ja nur ganz, ganz eingeschränkt Arbeitskräfte in den chinesischen Markt. Das kann man natürlich jederzeit ändern und das machen, was wir in Deutschland in den 60er Jahren gemacht haben oder das machen, worauf im Grunde die USA basiert, nämlich ein Einwanderungsland zu werden. Und da werden sich sicherlich einige der 100 Millionen Vietnamesen oder der vielen Philippinen und Menschen aus anderen Ländern finden, die gerne für mehr Geld nach China umziehen und dort arbeiten. Aber das hat man bisher eben nicht machen wollen, weil man sich sehr genau angeschaut hat, in den USA, aber auch in Europa, welche Nachteile eine solche Entwicklung hat und welche Probleme sie mitbringt. Probleme, mit denen wir ja gerade in Europa und in Deutschland kämpfen. Aber man hat diese Rückfallposition. Der Plan B ist der verwegene Plan. Und der hat mit Robotik zu tun. Und zwar ist es schlicht und einfach der Versuch, die schlechte Geburtenrate durch humanoide Roboter zu ersetzen. Das heißt, das ist der entscheidende Grund, warum es in den letzten zwei Jahren einen solch großen Schub im Bereich der humanoiden Roboter gegeben hat, weil eben der Druck, da eine Lösung zu finden, besonders hoch ist. Warum nicht normale Roboter, sondern humanoide Roboter? Das ist ganz einfach erklärt. Eigentlich würde man ja sagen, ein Roboter mit 6 Armen ist besser als ein Roboter mit nur 2 Armen. Aber tatsächlich ist es so, dass die humanoiden Roboter einen entscheidenden Vorteil haben. Die können nämlich ganz einfach in menschengerechten Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Das heißt, man kann wirklich einen menschlichen Arbeitnehmer rausnehmen und einen humanoiden Roboter dahinsetzen. Und die Idee ist, dass diese humanoiden Roboter, weil sie keinen Urlaub brauchen, weil sie nicht krank werden, weil sie Tag und Nacht arbeiten, viel effizienter sind. Ein Teil der Effizienz kann man besteuern und mit diesen Steuern kann man dann die Pensionen der Alten finanzieren und dafür sorgen, dass die sozusagen ein konsumrelevantes Einkommen haben, dann im letzten Drittel ihres Lebens. Das probieren die jetzt aus, ob das funktionieren wird. Das weiß man nicht. Aber eben ganz wichtig ist, dass man diese unterschiedlichen Pläne hat, dass man Wege hat, die man verfolgt und eben nicht in einer Situation ist wie in Europa und am Ende auch in den USA, dass man im Grunde feststeckt und gar nicht richtig weiß, wo man hingehen soll.
Robotik, das gilt ja jetzt für viele als das große Ding. Das war letztes Jahr mal so ein bisschen mehr im Fokus. Jetzt ist es dann doch wieder KI gewesen. Also stehen wir da aus deiner Sicht, du hast gesagt, man weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber stehen wir da am Kipppunkt sozusagen? Also kommt das jetzt gerade mit voller Wucht?
Das kommt mit voller Wucht. Und auch die Zahl der Unternehmen, die da draufspringen, steigen sozusagen täglich. Es geht jetzt darum, die Roboter für unterschiedliche Funktionen zu trainieren. Man hat ja ein Beispiel gesehen, das jetzt vielleicht alltagspraktisch gar nicht so wichtig ist, aber das eben in den Medien sichtbar war, dass jetzt zum ersten Mal ein Roboter einen Halbmarathon schneller gelaufen ist als ein Mensch.
Lightning hieß der, glaube ich,
oder? Dazu muss man sagen,
ich habe... Ne?
Bitte?
Ich glaube, Lightning hieß dieser Roboter, oder? Das habe ich vor kurzem gesehen, ja, wie der da schön...
Genau, ja, es sind natürlich viele andere Roboter da nicht im Bild gewesen, die dann ihren Kopf verloren haben oder im Kreis gelaufen sind oder über einen kleinen Stein gestolpert und zerschellt sind. Also das gab es auch noch. Einer kam durch tatsächlich nur. Daran sieht man sozusagen die Geschwindigkeit der Entwicklung. Ein anderes Thema ist, es gibt eine jährliche Silvestershow zu chinesisch Neujahr. Und da haben letztes Jahr Roboter getanzt mit so Taschentüchern in der Hand. Das war noch so ein bisschen linkisch, lustig, aber linkisch. Und dieses Jahr haben sie schon sehr, sehr runde Kung-Fu-Bewegungen gemacht und mit jungen menschlichen Kung-Fu-Kämpfern gekämpft. Also da sieht man innerhalb von einem Jahr, was da alles passiert. Und ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr schnell noch in diesem Jahrzehnt Roboter geben wird, auch zu einem Preis, wo man sie dann massenhaft ausrollen kann. Also das wird ähnlich laufen wie bei den E-Autos.
Jetzt macht man sich ja große Sorgen. Ich muss sagen, manchmal kommt man sich bei uns ja vor wie in der Realsatire vor ein paar Wochen auf Twitter. Herr Lauterbach hat dann was geteilt. So, das war ein Artikel über Robotik in China nach dem Motto, oh, das kommt da jetzt gerade so richtig. Jetzt unter uns, das ist ja jetzt nichts Neues. Also das ist ja nicht so jetzt seit 10 Jahren geheim, sondern dass China da Gas gibt, auch die USA, viele andere, auch bei KI natürlich, ist ja nicht geheim. Und dann kommt ein deutscher hochrangiger Politiker und sagt, ah ja, das ist aber jetzt ja eine große Überraschung. Also man kommt sich manchmal schon ein bisschen veräppelt vor. Wie bitter wird das denn? Denn wir kennen ja das Klischee, ja, die Amerikaner, die Chinesen, die haben KI und Robotik. Europa hat die Regulierung, aber eigentlich noch gar nicht wirklich, was dahinter ist.
Also, ja, so ist es aber leider.
Ja. Aber was kommt dabei raus? Also das wird ja nicht gut enden, oder?
Naja, wir müssen jetzt einfach anfangen, unsere Wettbewerber realistisch einzuschätzen. Das heißt, wir müssen als allererstes für möglichst viele Branchen Frühwarnsysteme installieren. Das heißt, wir müssen, das ist, glaube ich, immer noch ein großes Problem. Wir wissen nicht, was vor allem in China passiert.
Aber hätte man das, Frank, nicht vor 10 Jahren machen müssen? Ist das nicht schon zu spät?
Ja, natürlich. Natürlich, nein, es ist ja nie zu spät. Also
hoffentlich.
Zu spät hieß, dass wir jetzt um die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass wir der Freizeitpark der Chinesen werden. Das macht sicherlich keinen Sinn, sondern wir müssen es versuchen. Und da ist der erste Schritt, dass wir ein realistisches Bild darüber kriegen, was die Chinesen schon können. Und zwar ohne Bashing, ohne dass wir die schlechter machen, als sie sind. Das haben wir nämlich in den letzten 30 Jahren ja bis zur Perfektion gekonnt, dass wir sie unterschätzt haben und damit uns selber am Ende geschadet haben. Das muss aufhören. Und wenn wir ein realistisches Bild haben von dem, was die Chinesen vorhaben, was sie machen, wie sie ihre Strategien umsetzen, dann kann man im Punkt 2 schauen, was können wir denn übernehmen von denen? Wo können wir denn, wie die Chinesen früher von uns gelernt haben, jetzt von den Chinesen lernen? Also wie rollen die ihre Innovation aus? Und da gibt es einige Dinge, die wir lernen können, ohne dass wir jetzt ein autoritäres System einführen. Weil das wollen wir ja nicht. Aber eben dann einfach mal zu gucken, Best Practice. Und das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass wir dann die Bereiche identifizieren, wo wir stärker sind und oder wo wir noch eine Chance haben, mitzuspielen. Und bei den anderen Bereichen heißt die Devise wahrscheinlich, if you can't beat them, join them. Das sieht man ja schon in der Autoindustrie, dass es jetzt immer mehr, immer engere Kooperationen der deutschen Hersteller mit chinesischen Herstellern gibt, weil es doch zentrale Bereiche gibt, wo man ganz nüchtern sagen muss, da macht es keinen Sinn, das Rad nochmal neu zu erfinden. Und das ist eben das autonome Fahren, das ist die digitale Vernetzung. Und das ist leider auch Produktionseffizienz, Zuliefermanagement, Marketing und Vertrieb inzwischen.
Was ist dann deine Prognose für die deutschen Autobauer? Also man wird dann Joint Ventures machen, man wird vielleicht sogar in chinesischen Unternehmen aufgehen oder man wird kleiner werden. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, alles von jedem ein bisschen sozusagen. Das werden natürlich verschiedene Wege. Es werden sich Unternehmen zusammenschließen. Es werden Unternehmen übernommen, Beispiel Volvo. Eine Marke, die dann als eigenständige Marke bestehen bleibt, aber eben einem Chinesen gehört. Das ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Volvo geht es heute so gut wie noch nie in der Geschichte von Volvo. Und da muss man halt auch ganz nüchtern sagen, besser dann einem Chinesen gehören als pleite sein und weg vom Fenster. Und Volvo hätte es alleine nicht geschafft. Ford war damals froh, als sie Volvo verkaufen konnten und der einzige Käufer war damals ein Chinese. Also es war nicht so, dass die Käufer da Schlange gestanden haben. Eine andere Lösung ist im Grunde auf der anderen Seite der Kooperation, also eben eher auf der lockeren Seite, ist, dass in VW-Werken chinesische Autos gebaut werden. Das wird ja gerade schon diskutiert. Da ist natürlich das Problem, dass BYD und andere chinesische Hersteller sagen, das können wir gerne machen. Aber das darf natürlich nicht teurer sein, als wenn wir die Autos in Ungarn oder Spanien produzieren. So, und da wird es wahrscheinlich einen Widerspruch geben zwischen den Kosten, die bei einem VW-Werk nun mal anfallen und den Kosten, die BYD zu zahlen bereit ist. Und da wird man sich dann irgendwo in der Mitte treffen müssen. So, das ist dann aber, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass VW die Werke einfach ausleiht. Oder es gibt die Möglichkeit, dass sich eben, wie das bei Mercedes ja schon der Fall ist, Chinesen dann an der Muttergesellschaft beteiligen. Bei Mercedes ist es schon so, dass die 20% schon Chinesen gehören. Und das kann durchaus sein, dass dieser Anteil größer wird und dass wir das auch bei anderen Herstellern sehen werden. Klar ist jetzt schon, dass die chinesischen Autos schneller in den europäischen Markt kommen, vor allem im Volumenbereich, als wir das gehofft haben. Im ersten Quartal diesen Jahres war in England, und England ist da der sozusagen der Maßstab, weil die etwas niedrigere Zölle haben, also etwa so aufgestellt sind wie die EU, wenn die chinesischen Autos in Europa produziert werden. Und da war es so, dass im ersten Quartal zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ein chinesisches Auto, der Jeku von Chery, eine Art Land Rover, das bestverkaufte Auto war. Also das ist ein Trend, der im Volumenmarkt ganz klar ist. Vor allem die jungen Leute schauen sich ganz nüchtern an, Preis-Leistungs-Verhältnis, und kaufen dann ein Auto so, wie sie ein Smartphone kaufen, wie sie ein Laptop kaufen und andere Gadgets. Da ist dann die Frage der Marke am Ende nicht ausschlaggebend, sondern wenn das Smartphone von Samsung eben besser ist oder genauso gut ist wie ein Apple, dann wird eben Samsung gekauft.
Das sind ja auch Machtdemonstrationen. Also früher waren bei Events, bei Großevents sowieso, aber auch bei Events jetzt in Deutschland, waren die deutschen Autobauer natürlich die Sponsoren. Jetzt ist es BYD, vor kurzem am Münchner Flughafen, eine Riesenwerbung von Kettle, dem chinesischen Batteriegiganten. Also das merkt man jetzt schon wirklich auch im Alltag immer mehr. BYD hat, ob in München, ob in Frankfurt, überall zentral ihre Shops jetzt, ihre Läden. Also da merkt man schon, ja, da tut sich was, auch in der Realität. Das sind jetzt nicht irgendwelche abstrakten Verkaufszahlen, sondern man sieht es auch. Die Verkaufszahlen sind ja auch nicht abstrakt, aber das ist schon Wahnsinn. Also glaubst du, dass die deutschen Autobauer, also der Zug abgefahren ist, zurück zu alter Stärke? Das hältst du für unwahrscheinlich?
Zurück zu alter Stärke wird es nicht gehen. Es geht jetzt darum, im Grunde innerhalb dieser neuen Entwicklung irgendwie seine Position zu behaupten. Also dass die deutschen Marken in China wieder den Glanz bekommen, den sie mal hatten, das halte ich für ausgeschlossen.
Die Chinesen sind ja mittlerweile auch stolz auf ihre jetzt Autos, oder? Oder auf ihre
eben. Und bei chinesischen Autos ist es halt so, dass man Doppelglück kriegt. Einmal das Glück, dass man sich dieses Auto leisten kann persönlich. Mhm. Und das zweite Glück, dass man mit dem Auto zeigt, China ist wieder oben. China ist wieder Weltmacht. Die 200 Jahre Pleiten, Pech und Pannen sind vorbei. Und das ist eben schwierig für deutsche Marken. Die deutschen Marken stehen eben leider, muss man sagen, für die Zeit, als die Chinesen noch Lehrlinge waren. Und jeder Lehrling, wenn er dann mal Meister ist, möchte dann im Grunde die Zeit hinter sich lassen und eben deutlich machen und auch für alle sichtbar deutlich machen, dass jetzt die Lehrlingszeit zu Ende ist. Und dann gibt es eine Binsenweisheit, die wir leider zwischendurch vergessen haben, als VW über Jahrzehnte hinweg der Marktführer im Volumenmarkt war und Audi der Marktführer im Premiummarkt. Deutsche fahren am liebsten deutsche Autos, Chinesen am liebsten chinesische. Das ist eben auch so. Und jetzt, wo es die chinesischen Autos gibt, dann ist es natürlich klar, dass man verstärkt dann auch chinesische Autos kauft. Darauf müssen wir uns einstellen. Und das hat eben dazu geführt, und das ist für mich eines der einschneidendsten Ereignisse in den letzten 30 Jahren, in denen ich hier in China lebe, gewesen, nämlich in wie wenigen Jahren eine Marke, eine Weltmarke wie Porsche im Grunde verglüht und im chinesischen Markt keine Rolle mehr spielt. Also das Wahnsinn, ist wirklich erschreckend. Ja, und das wird in Europa natürlich viel langsamer vonstatten gehen und im Premium-Bereich sicherlich noch mal langsamer. Aber es wird eine Entwicklung sein, die, ich sage mal, viel einschneidender ist als das, was wir von Hyundai kennen zum Beispiel oder von anderen asiatischen Marken. Das wird viel schneller kommen, das wird viel größer sein. Die Chinesen können viel günstiger Preise machen, weil sie viel größere Volumen im eigenen Land herstellen. Und im Volumenbereich müssen wir uns da auf das Schlimmste einstellen. Das habe ich auch ausführlich in diesem Autobuch beschrieben. Aber mein Eindruck ist, in der öffentlichen Debatte, irgendwie hat man das Ausmaß dann doch noch nicht richtig erkannt. Man unterschätzt die Innovationskraft der Chinesen noch immer.
Und das Standortproblem, also BASF ist ja jetzt das schönste Beispiel. In Ludwigshafen, da baut man Stellen ab. In China hat man jetzt die größte Investition der Firmengeschichte getätigt. Ich glaube, 8,7 Milliarden waren es. Ein Riesenwerk hochgezogen. Das ist ja jetzt gestartet, das Projekt. Und das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Unternehmen sind pragmatisch und man hat das Gefühl, da irgendwie kriegen das viele noch gar nicht so mit. Also man könnte jetzt spöttisch sagen, werden DAX-Konzerne dann im Grunde zu chinesischen Firmen mit deutschem Logo und deutschem Namen?
Ja, das ist wieder im Einzelfall womöglich. Aber das ist sozusagen, vorher sollten wir nochmal versuchen, das zu verhindern. Und ich glaube, das ist der
Fokus. Ja, klar.
Weil ich glaube, Fatalismus ist jetzt der falsche Ratgeber. Und das wäre ja schon fatalistisch, wenn man sagt, die DAX-Unternehmen sind eben deutsche Firmen mit chinesischen Besitzern. Wir müssen uns damit abfinden. Und wir fahren jetzt lieber mal angeln und lassen die Sache auf uns zukommen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Sondern, wie gesagt, wir müssen die Herausforderung annehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und müssen es zumindest versuchen, wieder wettbewerbsfähigere Produkte zu bauen.
Eine Sache zum Thema Auto in China. Das ist ja Wahnsinn, was es da für einen Wettbewerb gibt. Jetzt hat man ja ein Problem, wenn man in China investieren will. Das ist ja attraktiv, aber jetzt haben wir zwei Probleme. Also man hat ja in den letzten Jahren auch schon gesehen, die Wirtschaft ist brutal gewachsen. Wenn man jetzt auf die ETFs und Indizes schaut, dann ist das nicht so richtig angekommen. Da gab es natürlich auch noch andere Probleme natürlich. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt in Einzelaktien gehe, dann habe ich natürlich spannende Unternehmen, aber es ist undurchsichtig, es ist teilweise brutaler Wettbewerb. Also was würdest du da den Leuten raten, wenn man in China partizipieren will, wenn man dabei sein will?
Naja, also bei der Autoindustrie, finde ich, ist es jetzt so schwierig, nicht mal 10 Firmen zu identifizieren, die überleben werden. Ja, also das sind die Firmen, die jetzt schon Geld verdienen. Das sind die Firmen, die die großen Produktionsvolumen haben. Von den 130 Autofirmen, die werden den Rest schlucken, werden die Innovationen der anderen schlucken und auch die Produktionsvolumen. Also da würde ich jetzt sagen, das funktioniert. Bei Industrien wie zum Beispiel humanoiden Robotern hat man natürlich das Problem, dass es noch sehr früh ist. Und dass man da im Grunde ein bisschen streuen muss und gucken muss. Das Gleiche bei medizinischen Innovationen, da gibt es ja auch Riesenschübe. da ist eben tatsächlich schwierig zu sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Aber da muss man eben dann auf mehrere Aktien setzen. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn des Spiels, dass man es nicht weiß. Sonst wäre es ja zu einfach.
Frank, lass uns langsam zum Ende kommen. Noch ganz kurz über KI. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man auf Biotechnologie und Co. auch schaut, ist auch spannend. Da geht ja auch der Trend immer mehr hin, dass europäische oder amerikanische Unternehmen dann, weil in China das mit KI ja auch durchaus spannend ist, dann da forschen lassen. Wie ist denn der Stand bei KI in China? Denn man hört natürlich immer viel, wir haben DeepSeek ja auch damals, hat er schon für einen Schocker gesorgt, aber es ist, glaube ich, auch für viele schwer zu greifen. Wie ist KI im Alltag, wie ist KI jetzt international gesehen aus China?
Naja, es wird schon mit großer Geschwindigkeit ausgerollt. Also das muss man ganz klar sagen. Und da gibt es einen strukturellen Grund dafür, der ganz einfach ist, nämlich alles, was an Innovation in China hergestellt wird und entwickelt wird, ist Open Source. Das hat die Regierung im Grunde so festgelegt. Warum hat sie es so festgelegt? Weil sie sagt, mir als Regierung ist es jetzt nicht so wichtig, wie viel das einzelne Unternehmen verdient, sondern ist wichtig, dass die Innovationen möglichst schnell durchsickern und möglichst schnell weiterentwickelt werden in möglichst vielen verschiedenen Anwendungen. Und das erhöht natürlich die Entwicklungsgeschwindigkeit dramatisch und ist im Übrigen auch, ich sage mal, eine vertrauensbildende Maßnahme hinsichtlich der Nachbarn, der BRICS-Länder, der Länder in Südostasien, weil die dann auch die Möglichkeit haben, anders als in den USA, ein DeepSeek zu übernehmen und dann aus dem DeepSeek China ein DeepSeek Indien zu machen mit speziellen Features. Das heißt, da müssen wir uns auf eine Geschwindigkeit einstellen, die selbst in den USA nicht möglich ist, weil in den USA immer noch tendenziell Closed Source gearbeitet wird und die in Europa nicht möglich ist, weil man gar nicht diese Innovationskultur hat. Also weil man noch immer nicht diesen Übergang von der Grundlagenforschung zum Massenprodukt hinkriegt. Da fehlen die Leute, da fehlt das Geld, da fehlen die Strukturen, da fehlt ein Staat, der da unterstützt. All das funktioniert in China viel besser, so dass wir davon ausgehen müssen, dass im Vergleich zu der Entwicklungsgeschwindigkeit Chinas als Fabrik der Welt in den letzten 30 Jahren, die nächsten 30 Jahre, was die Entwicklungsgeschwindigkeit betrifft, um ein Vielfaches schneller sein werden als die letzten 30 Jahre. Und bei den letzten 30 Jahren war es schon so, dass kaum einer eigentlich vorausgesehen hat, wie schnell China wieder da ist.
Gibt es beim Thema KI noch spannende Unternehmen, die man kennen muss oder vielleicht spannende Entwicklungen auch oder sind auch so Giganten wie Alibaba einfach noch unterschätzt? Werden die immer noch zu sehr als ja, das gesehen, was sie vielleicht früher gemacht haben?
Nein, also Giganten wie Alibaba darf man natürlich nicht von der Liste nehmen. Aber man muss eben gleichzeitig auch gucken, wer kommt da, was für neue Firmen kommen da. Wo sind Aktien noch nicht gelaufen? Und ich glaube, was vielleicht ganz klug ist, dass man in etwas längeren Zeiträumen denkt, also in den Zeiträumen, in denen auch die chinesische Politik denkt. Ein Beispiel, Yihang zum Beispiel, ja. Das ist eine Lizenz für Personendrohnen, die autonom fliegen, also ohne Pilot. Das steht jetzt im Fünfjahresplan als das nächste wichtige Thema, die Low Altitude Economy, die Niedrigenergiewirtschaft, die Niedrigflugwirtschaft, Entschuldigung. Die wird jetzt entwickelt. Wenn man sich jetzt die Aktie anschaut, die ist eben noch nicht gelaufen. Warum ist sie noch nicht gelaufen? Weil sich die meisten Investoren noch gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Das dauert. Da muss es Regulierungsrahmen geben. Da muss erstmal ein Alltagsbetrieb dann richtig anlaufen und dann sieht man, wie das funktioniert. Also deswegen würde ich auch in der Medizin, in der Biotechnologie gucken, wo sind die großen Trends und dann als Anleger, der in Europa sitzt, eben streuen. Da macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man so weit weg ist, dann auf einen zu setzen und hoffen, dass der durch die Decke geht. Ich weiß, hinterher geht dann einer durch die Decke und dann ärgert man sich, dass man gestreut hat und nicht alles auf den einen Top-Player gesetzt hat, aber das ist nun mal so. Man muss in dieser Phase, glaube ich, stärker streuen und dann kann man aber relativ sicher sein, dass man in der einen oder anderen Weise mit im Spiel ist.
Frank, zum Abschluss noch zwei schnelle Fragen zu Friedrich Merz. Erstens, was hält man von ihm in China? Nimmt man ihn überhaupt wahr?
Naja, er war ja in China, hat sich kurz vor der Reise um 180 Grad gedreht und ist vom China-Basher zum China-Freund geworden. Da haben die Chinesen gesagt, das ist ja nett, dass du das eingesehen hast, aber sozusagen Vertrauen muss wachsen. Jetzt hast du den richtigen Weg eingeschlagen, jetzt musst du schauen, wie wir Vertrauen aufbauen. Und so ist diese Reise von Merz auch verlaufen. Also er wurde eben nicht vom Flughafen abgeholt. Er ist alleine durch die verbotene Stadt gelaufen. Normalerweise wäre da mal mindestens ein Vizepremier dabei gewesen. Es hat keine gemeinsame Presseerklärung gegeben und es wurde auch nicht wirklich was unterschrieben. Damit ist Merz nach Hause gefahren und hat jetzt natürlich zwei, drei andere Sachen noch zu tun. Und hier in China wartet man noch darauf, wie die vertrauensbildenden Maßnahmen aussehen können, wie sich dieser Kurswechsel denn dann materialisiert. Und da sind alle Blicke dann auf die nächste Woche gerichtet, wenn nämlich die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zu ihrer ersten Reise nach China aufbrechen wird. Alles in allem weiß man in China natürlich auch, dass diese Bundesregierung wackelt und ist natürlich auch für den Fall vorbereitet, dass es dann eben keinen Bundeskanzler Merz mehr gibt, sondern einen anderen Bundeskanzler.
Glaubst du, dass er durchhält? Wenn China schon mit dem Scheitern rechnet, dann das ist ja schon mal ein Statement.
Ja, das ist ja sozusagen, also ich halte ganz vorsichtig formuliert die Wahrscheinlichkeit für größer, dass er Ende des Jahres nicht mehr Bundeskanzler ist, als dass er Bundeskanzler ist.
Und jetzt die allerletzte Frage. Was rätst du Merz oder auch seinem Nachfolger, was rätst du ihm, dass wir nicht als Freizeitpark Chinas enden?
Den Wettbewerber ernst nehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann Strategien entwickeln nach einer realistischen Einschätzung dessen, was die Wettbewerber machen. Dann haben wir eine Chance. Es liegt bei uns ja nicht, dass wir nichts können, sondern es liegt bei uns daran, dass wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Und wenn man das hinkriegt, wenn wir wieder wissen, wo wir hinwollen und was die anderen machen, dann haben wir eine faire Chance, in dieser neuen Weltordnung mit einer neuen Weltmacht China noch eine wirtschaftliche, eine wichtige Rolle zu spielen.
Frank, herzlichen Dank dir.
Sehr gerne. Bis bald.
Liebe Grüße nach China, war wieder sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.